Josh, ich habe heute bei LinkedIn gesehen, du bist jetzt ein Jahr bei Geschichten aus dem Altbau?
Ja, tatsächlich. Heute ist Jubiläum. Du auch übrigens.
Ja, stimmt. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, alles Gute.
Danke sehr.
Moin und herzlich willkommen zur 27. Folge von Geschichten aus dem Altbau, der Jubiläumsfolge
ja.
unseres Grusel-Podcasts mit dem X-Faktor.
Ein Jahr sind wir alt geworden heute.
Ja, uns gibt es jetzt ja tatsächlich ein Jahr. Vor einem Jahr haben wir angefangen und unsere erste Geschichte aus dem Altbau erzählt, damals noch an einem, ich glaube Mittwoch, weil wir die Füße nicht stillhalten konnten und die Folge fertig war und wir sie einfach rausgehauen haben.
Und deswegen hatten wir auch weniger Zeit bis zum Release der zweiten Folge, weil wir den dann ja regelmäßig dann zu dem Freitag machen wollten wieder.
Ja, stimmt. Haben wir uns wieder
direkt mit dem Hustle angefangen hier.
Direkt ordentlich Arbeit aufgeheizt. Ja, aber damit nochmal herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören zu unserer 27. Folge. Mit mir Christoph Elbruck.
Und mir Josh Kliemann. Und auch heute gibt es wieder zwei gruselige Geschichten voller mysteriöser Vorkommnisse, unerklärbaren Phänomene und schaurigen Ereignisse.
Und wie immer liegt es natürlich dann am Ende der Geschichten an euch zu entscheiden, ob wir euch wahre Geschichten oder Lügen erzählt haben.
Und bevor wir die Lügen oder die wahren Geschichten auflösen, eine kleine Spoilerwarnung wie immer, springt einfach zu 18 Minuten und 34. Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute.
Ja.
Wir fangen zuerst an mit meiner Geschichte auf der Jagd vom letzten Mal.
Jo. Stimmt. Bevor ich meinen Tipp abgebe, werde ich natürlich erstmal verkünden, was unsere treue Community auf Instagram bei der Abstimmung denn geglaubt hat. Und zwar haben wir beinahe ein 50-50-Ergebnis, denn 51% waren der Meinung, dass Josh eine wahre Geschichte erzählt hat und 49% glauben, dass er sich das ausgedacht hat. Was mich ein wenig wundert, denn ich habe natürlich immer mal wieder mit einem zugekniffenen Auge in die Kommentare der Folge geguckt, die wir gepostet haben, also dem Folgenbild, und hatte dort ziemlich schnell den Eindruck, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern eine ganz deutliche Vermutung hatten. Ich habe irgendwann nicht weitergelesen, es kam irgendwann eine Hyäne ist entlaufen und irgendwelche französischen Geschichten. Und ich habe dann ganz schnell aufgehört zu lesen, weil ich nicht heute schon wieder in die Situation kommen wollte, 1 Euro bezahlen zu müssen, weil ich weiß, was es ist, aber eine andere Meinung hatte. Also meine erste Vermutung war, dass du dir das ausgedacht hast und dass du dich bei dem The Witcher 3 DLC Blood and Wine ein bisschen inspirieren lassen hast. Das DLC spielt quasi in einem französischen Rahmen, in Toussaint.
Ja.
Und dort gibt es zwar keinen Wolf, aber einen Vampir, der dort quasi für Angst und Schrecken jagt. Und ich habe irgendwie gedacht, irgendwie klang das ja auch alles so ein bisschen altertümlich da bei dir, vom Zeitalter. Du hast es nicht gesagt, aber es hat sich irgendwie in meiner, ich habe es so interpretiert. Und dann bin ich aber davon ab und dachte, warum sollte er sich so eine harte Wolf-Geschichte ausdenken? Das ist irgendwie dann auch ein bisschen zu klar. Und ich sag jetzt einfach, du hast dich von einer wahren Sage inspirieren lassen.
Mhm.
Und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das einordnen soll.
Ja, dann wäre es wahr, würde ich sagen.
Ja, ne?
Ja.
Ist so ein bisschen wie mit meiner, ja, so Sagen sind eigentlich dann wahr.
Sagen,
ob das passiert ist oder nicht, ist die andere Sache. Ja gut, dann sage ich wahr, weil eine Sage. Ich habe es ja schon, glaube ich, in der Folge auch gesagt, so von wegen einer Sage, die man seinen Kindern erzählt, damit die pünktlich kommen, ne?
Stimmt, das hast du echt gesagt.
Wobei die wären ein bisschen hart dann eigentlich, so eine Sage. So, komm mal um 3 nach Hause, sonst frisst dich der Wolf.
Ja, aber so waren die ja früher auch. Diese ganzen Max und Moritz Sachen sind ja auch alle.
Stimmt, die Deutschen haben die fiesesten Märchen erzählt, die es gibt, glaube ich, ne? Ja, okay, dann sage ich, mache ich es kurz. Zu spät.
Hi. Ja, viel zu spät.
Die Geschichte ist wahr.
Okay, also. Erstmal muss ich ganz kurz sagen, dass ich es richtig krass finde und immer wieder erstaunlich, wie viele von euch da draußen doch, also einfach, was ihr alles kennt. Also wenn ihr denn nicht googelt, davon gehe ich jetzt natürlich einfach wohlwollend mal aus. Ich finde es immer wieder krass, wenn man die Kommentare so liest, wie viele von euch einfach so Sachen, die ich durch Recherche oder durchs Stöbern immer mal finde, schon lange kennt. Die Geschichte ist wahr und es ist nicht nur eine Sage oder Legende, sondern ganz, ganz viel ist davon sogar faktisch belegt.
Okay.
Und zwar geht's um die Bestie von Gévaudan. Und diese Bestie hat zwischen 1764 und 1767 Kinder, Jugendliche und Frauen in der Region Gévaudan auf teilweise grausamste Art und Weise getötet.
Ja, sag ich ja, sehr altertümlich.
Ja, Und insgesamt soll es zwischen 78 und 99 Toten gegeben haben und zwischen 50 und 80 Verletzten. Die Zahlen variieren ziemlich stark, je nach Quelle, auch online findet man ganz, ganz viel, aber es sind überall immer mindestens 70 Tote, also schon echt eine ganze, ganze Menge. Das jüngste Opfer war 3, das älteste 68 und insgesamt waren es überwiegend Kinder, also 3 von 4 Opfern waren unter 16 Jahre alt.
Wobei man dazu sagen muss, dass wahrscheinlich jemand mit 68
ist schon
zu der Zeit wahrscheinlich heute 98.
Ja, ja, also schon sehr, sehr alt. Aber alle Personen über 16, die getötet wurden, waren Frauen. Also das heißt, dass die Bestie hat sich nur an Kindern oder, wenn sie älter waren, nur an Frauen vergriffen. Und der erste registrierte Angriff war am 30. Juni 1764. Da wurde die Leiche der 14-jährigen Hirtin Jean Boulet gefunden, komplett zerfleischt. Und das war halt auch die, die bei mir in der Geschichte vorkam.
Die Schäfchen gezählt hat.
Genau, ne? Die habe ich direkt übernommen. Die meisten der Opfer wurden halt auf Viehwäldern oder Feldern abgemurkst und verschleppt. Ganz
abgemurkst, das klingt auch geil bei so einem Monster.
Also es hat die schon ganz schön auseinandergenommen auf jeden Fall. Viele wurden verschleppt, manche auch lebend. Also das Vieh hat wirklich einfach lebendige Leute durch die Gegend gezogen und getragen. 15 der Opfer wurden enthauptet und einige der Köpfe der Opfer wurden auch verschleppt. Also die wurden nicht mehr gefunden danach. Und es gibt ein paar berühmte Leute zu der Zeit. Und zwar einmal einen 12 Jahre alten Jungen, der dabei war, als eines der Kinder aus seiner Gruppe kleiner Hirten von dem Monster weggezogen wurde, lebendig. Und dann die anderen alle aufgefordert hat, mitzukommen. Und dann ist er mit denen, dem Vieh hinterher und die haben ihren Freund befreit.
Mit 12.
Ja, mit 12. Damals war es anscheinend noch ein bisschen, ich glaube mit 12 warst du ja wahrscheinlich auch schon fast erwachsen im 17. Jahrhundert. Ja, die haben das Biest verfolgt und konnten den Kumpel von ihm befreien, der dann nur mit einer Armverletzung davon kam. Und eine andere, das ist eine Mutter gewesen, auf der basiert die letzte bei mir mit ihren Kindern im Garten.
Ah ja, ja.
Weil die sich anscheinend, Camille, weil die sich anscheinend wiederholt auf den Rücken der Bestie geschwungen hatte, weil das halt ihre Tochter im Maul hatte. Auf jeden Fall hat der Hund der Familie wirklich das Vieh dann angegriffen und daraufhin hat er die Tochter losgelassen, die aber halt auch wie bei mir gestorben ist kurz danach. Daraufhin gab es halt, weil so viele gestorben sind, hat der König dann eine Prämie auf das Vieh ausgesetzt, eine ziemlich hohe. Und daraufhin gab es dann halt immer wieder Jagden, aber das ist nie gefunden worden. Und dann gab es halt wirklich diese Treibjagd, auch wie meine Geschichte, mit wirklich 20.000 Jägern, Soldaten und Treibern.
Da musste ich auch mega drüber, da bin ich so ein bisschen auch drüber gestolpert. 20.000?
Ja, ich hatte selbst auch überlegt, ob ich die Zahl ändere, weil mir das so viel vorkam. Es waren wirklich 20.000, die da alles durchkämmt haben. Und sie haben sie halt nicht gefunden. Also beziehungsweise sie haben sie gefunden, aber die sind einfach durch den Fluss geschwommen und entkommen so. Und dann war sie einfach weg.
Und die hatten damals auch noch keine Gewehre, ne?
Doch, die hatten Gewehre, aber halt so Einzelschüsser. So
Musketen,
ja, irgendwie sowas.
Ich bin ja überhaupt keine Ahnung von so Zeitalter, ne? Wenn du sagst so 17. Jahrhundert, da bin ich so, alles klar, die haben maximal ein Schwert gehabt.
Da haben wir keinen Uzi dabei gehabt. Und letztendlich ist es auf jeden Fall getötet worden, anscheinend durch Jean Chastel. Das ist ein Gastwirt und Tagelöhner. Und angeblich hat der sich eine silberne Kugel in der Kirche weihen lassen. Und ist damit losgezogen und hat am 19. Juni 1767 ein Untier erlegt. Und danach hörten die Morde auf. Und die Leiche wollte er dann halt zum König bringen. Die Sache ist aber, dass der König, das habe ich vergessen zu erwähnen, der hat vorher schon einmal, nachdem irgendwann mal, weil ihm das zu bunt wurde und sein Name halt in schlechten Ruf kam, hat er halt irgendwann mal, wurde ein Wolf erlegt und hat gesagt, okay, das war's, zack, hier, du hast die Prämie gewonnen, jetzt ist vorbei. Und dann wurden weiter Leute ermordet von dem Vieh. Und dann wurde es aber ignoriert vom Staat quasi, weil die ja gesagt haben, naja, wir haben es ja schon erledigt, das kann ja nicht das Vieh sein, der König lügt ja schließlich nicht.
So wie bei Jaws.
Ja, genau. Und dann als dieser Jean Chastel dann anscheinend diese echte Bestie vorbeigebracht hatte, also erstmal wollte er die vorbeibringen, aber damals gab keine Autos, es war Sommer. Und dann hat er den 7 Wochen alten Kadaver, der schon extrem verwest war, beim König auf den Hof geschmissen. Und man weiß nicht genau, was dann passiert ist. Auf jeden Fall hat er keine Belohnung bekommen und angeblich hat der König die schnell vergraben lassen, die Leiche, und hüllt sich in Schweigen. Zu dieser Geschichte, historisch gesehen, gibt es jetzt mittlerweile mehrere Theorien. Einmal die Theorie, dass es einfach mehrere Tiere waren. Dass es nicht ein Wolf war oder sowas, sondern mehrere große Wölfe, die deren verschiedenen Beschreibungen sich gemischt haben und dadurch entstand dieses Mischwesen. Mhm. Weil das auch wirklich nach offiziellen Beschreibungen war das riesengroß, so groß wie ein Rind, mega schwer, also ein richtiger Moloch so. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie, die ganz, ganz, ganz viele für am realistischsten halten, ist, dass es ein Löwe oder eine Hyäne war. Weil die Beschreibung zum Beispiel, also Löwe, weil man beschrieben hat, dass der lange Haare vorne hatte, was ja zu der Mähne passen würde, und eine Hyäne, weil der so Streifen auf dem Rücken hat und so fleckiges Fell an den Seiten. Das passt halt perfekt dazu. Die dritte Theorie ist Werwolf. So, das ist halt so der Klassiker. Deswegen hat sich ja dieser Jean Chastel auch angeblich die silberne Kugel weihen lassen. Und das vierte ist, dass es ein abgerichtetes Tier war, das von einem Menschen dressiert wurde. Und zwar ein Hybrid aus Wolf und Mensch. Und das wurde wohl dann angeblich so abgerichtet, dass man dem zuerst einfach Babys gegeben hat, bis das Vieh gelernt hat, dass man die einfach töten kann. Und deswegen hat das fast ausschließlich Kinder getötet. Und dafür spricht, dass es nach einigen Angaben von ein paar Augenzeugen hatte das Vieh angeblich so eine Art Lederrüstung an. So eine Art Lederschutz, den auch Jagdhunde kriegen, damit sie gegen so Querschlägern geschützt sind von Gewehren.
Aber was ist denn ein Hybrid aus Wolf und Mensch? Also das, was ich mir darunter also vorstelle.
Habe ich Wolf und Mensch gesagt?
Ja.
Oh, ich meine Wolf und Hund, sorry.
Okay, also dann ist es nämlich das, was ich gehofft hatte, dass es ist, bis du das gesagt hast.
Ja.
Okay, Wolf und Mensch.
Genau,
Wolf und Hund. Okay.
Und wie auch ganz viele in den Kommentaren richtig gesagt haben, ist das Ganze verfilmt worden. Und zwar unter dem deutschen Namen Pakt der Wölfe von Christoph Gans.
Ach krass, mit Liam Neeson.
Nee, das ist ein anderer. Du meinst...
Grey, Grey meine ich.
Ja, genau. Pakt der Wölfe ist mit, wie heißt der denn nochmal, Winston Cassel. Auf jeden Fall wurde es verfilmt unter dem Namen Pakt der Wölfe. Und der bezieht sich da auf die letzte Theorie, und zwar, dass das Tier von einem Menschen abgerichtet wurde. Und im Film ist es ein Löwe, der eine Art Rüstung trägt. Es gibt auch eine fast 20 Jahre alte Doku vom ZDF, die aus heutiger Sicht etwas schwer anzusehen ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Material dazu.
Das ist crazy irgendwie, ne? Wenn du sagst, 20 Jahre alte Doku ist einfach von 2000.
Drei war das, ja.
Ja,
auch gedacht, so. Oh, 2003, ganz neu. Aber wenn man das auch sieht, ich habe auch im Kopf, 2003 ist nicht so lange her. Und dann guckst du die Doku und denkst so, ja, schon ganz schön old.
Krass, okay, also eine wahre Geschichte, eigentlich gar keine Sage.
Genau, das ist halt eben die Sache. Ich dachte auch immer, das wäre eine Legende. Aber ja, das ist anscheinend halt, also nee, zumindest ein Großteil davon ist echt passiert. Aber es gibt zum Beispiel auch bei den ganzen Leichen ist halt auch die Sache, man glaubt auch, dass viele von den Toten aufs Konto von irgendwelchen Serienkillern gingen, die dann einfach die Chance genutzt haben, weil zu dem Zeitpunkt halt jeder Tote einfach auf das Konto von dem Biest ging.
Ja.
Und es gibt auch ein, zwei Augenzeugen, die halt wirklich auch gesagt haben, da war ein Typ, der hat versucht, die und die umzubringen oder sowas. Also ein bunter Mischmasch, aber offensichtlich gab es da definitiv irgendeine Art von Tier, die da wild um sich gehauen hat. Das da wild um sich gehauen hat.
Ein Glück leben wir nicht in Frankreich. Oder haben wir nicht zu der Zeit in Frankreich
ein
gelebt?
Ein Glück habe ich nicht im 17. Jahrhundert in Frankreich gewohnt.
Ja, Schwein gehabt.
Ja, das war auch meine Auflösung. Kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten Mal, ein schlechtes Omen. Und zwar hatten wir da natürlich auch euch gefragt und es ist ein ähnlich knappes Ergebnis wie bei mir gewesen. Und zwar sagten von euch 53%, sie sei wahr und 47%, sie sei falsch. Nochmal kurz zur Erinnerung, in ein schlechtes Omen ging es um eine Klassenfahrt an die Nordsee, bei der die Jungs der Klasse bei einer geheimen nächtlichen Wattwanderung eine Glocke hören und dann ein Schiff, die Nagelfahr, auftaucht. Und daraufhin geriet Jonas, einer der Jungs, in eine Art Trance und seine super Kumpels lassen ihn einfach da stehen und hauen sich in die Koje. Und später stellt sich dann raus, dass er als Kind in einem Museum schnell mal etwas über dieses Schiff gelesen hatte. Und wie ich auch schon während der letzten Folge sagte, dachte ich die ganze Zeit, haha, ich weiß genau, worauf es hinausläuft. Gleich guckt er in den Spiegel und rückwärts heißt Nagelfahr irgendwas Besonderes. Ich musste die ganze Zeit an diesen blöden Spiegel-Nähe-Gap von Harry Potter denken, bei dem es ja genau der gleiche Kram war.
Stimmt, da noch?
Begehren heißt es.
Begehren auf Deutsch, ne?
Ja, das war es dann nicht. Dann dachte ich kurz an sowas wie Cthulhu, weil dieses Nagelfahr klingt so ein bisschen wie diese Sprache, wenn man irre wird in den ganzen Sachen. Und da habe ich immer gedacht so, na gut, oder ist es halt einfach irgendwas Skandinavisches? Und deswegen bin ich im Endeffekt dabei stehen geblieben, dass ich glaube, es ist irgendwas aus nordischer Mythologie. Wahrscheinlich, ja, hatte ich auch schon gesagt, sowas wie dieses Charon, der Toten.
Ach ja, der Fährmann.
Genau, der Fährmann. Irgendwie sowas. Ich sage, das ist so eine mythologische Sage. Und damit ja auch wahr. Weil es auf, ja, ist das dann wahr? Ich sag wahr, weil das auf diesem Mythos beruht.
Ich leg dir das mal als falsche Antwort aus.
Das ist aber großzügig von mir.
Ja, weil nämlich, also du hast insofern recht, dass es sich bei dem Schiffsnamen Nagelfar um ein skandinavisches Schiff handelt.
Mhm.
Aber das hat nichts mit dem Zusammenhang der Geschichte zu tun. Das ist nur der Name, den ich mir geliehen habe für die Geschichte.
Ja, aber also, das ist ja, da, so kann ich dich ja auch abziehen, hier was Kohle für unseren kleinen Behälter angeht. Wenn ich einfach sage, hier pass auf, ich nehme irgendwas, was jeder kennt und was jeder weiß, es war.
Ne, aber wenn,
und nehme einfach nur den Namen von der Person und ende den ganzen Rest.
Na, nee, das lasse ja ich aber so nicht gelten, weil die ganze Geschichte ist erstunken und erlogen und das Einzige, was es in der, sage ich mal, Realität gibt, in Anführungszeichen, ist halt die Sage des Totenschiffes Naglfar, beziehungsweise, dass auch kein Totenschiff ist, sondern das leitet Ragnarok ein, also den Weltuntergang sozusagen.
Okay, das heißt, du hast einfach, okay, ja, okay, dann.
Also ich, genau, es hat nichts, also ich habe das wirklich vermischt mit,
im Prinzip hast du einfach eine eigene Geschichte geschrieben, aber einfach einen Namen von woanders.
Genau, ja, genau. Okay. Ich habe genau.
Dann verstehe ich deine Antwort leider.
Nach Schiffsnamen gesucht und dann kam mir halt irgendwie so der Standardkram wie Meermaid und wilde Brise, wie man früher seine Schiffe, keine Ahnung.
Fliegende Holländer.
Meistens hatten hier, glaube ich, auch immer Frauennamen. Oder sehr, sehr häufig. Auf jeden Fall habe ich dann mal so nach nordische Schiffsnamen. Und dann kam da irgendwie auf einmal nordische Mythologie. Und da gab es drei Schiffe, die sehr bekannt sind in dieser Mythologie. Und Naglfar fand ich irgendwie war, weiß nicht, das hat mich irgendwie gecatcht vom Namen. Und die eigentliche Sage passte aber halt nicht so in mein Konzept für die Geschichte. Weil da ist es so, dass das Schiff halt dem Muspel gehört, die God of War unter euch gezockt haben. Die werden mit all diesen Begriffen etwas anfangen können. Ich habe das aber auch alles nicht weiter recherchiert, deswegen frag mich nicht, wer der Muspel ist, weil ich habe mir das einfach nur, ich habe mir nur den Namen genommen. Auf jeden Fall gehörte das Schiff dem Muspel und das hatte auch einen Riesen als Steuermann und das sollte halt den Weltuntergang, also Ragnarok, einläuten. Und genau, in meiner Geschichte ist es halt einfach dann der Tod, der das Schiff einen Auftrag gegeben hat und die Seelen.
Fand ich eigentlich ganz cool, dieses von wegen der Tod hatte. Also ich meine, diesen Fährmann, den Fährmann kennt man ja schon, aber dass so ein Schiff, dass quasi der Tod sich ein Schiff bestellt, finde ich irgendwie ganz cool.
Dankeschön. Ja, fand ich auch ganz geil. Muss ich ehrlich gesagt sagen. nee, und ich war...
Ja, muss ich auch sagen, habe ich richtig geil gemacht.
Nee, aber ich hab das manchmal, dass ich dann manchmal so das Endlesen denke, so gefällt mir ganz gut.
Klopft sich Christoph immer zu Hause schön auf die Schulter.
Ja, auf jeden Fall war ich auch vorher an der Nordsee. Und da kam auf jeden Fall auch ein bisschen Inspiration, um diese Geschichte zu schreiben. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch bei der Geschichte auch an eine Klassenfahrt von mir gedacht, ehrlich gesagt, weil ich nämlich auch...
Haben Sie deine Kumpels da auch allein gelassen am Strand, oder was?
Nee, das nicht. Wir haben auch keine richtige Nachtwanderung gemacht. Das fand ich irgendwie von der Idee her ganz cool, dass das so im Kopf vielleicht ein cooles Bild sein könnte. Ja. Aber ja, ich mach's mal kurz. Die Geschichte ist erfunden und das Einzige, was... Also es haben auch ein paar geschrieben halt, ne? Naglfar war einigen von euch ein Begriff. Und da schließe ich mich Josh an. Das ist erstaunlich, was ihr alles kennt und wisst.
Ja.
Und,
ich frage mich da wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass bestimmt auch welche googeln, so,
ja.
Aber ja, garantiert nicht alle. Und dass irgendwer wirklich einfach die Geschichte hört und sagt, guck mal, das ist doch die Bestie von Gévaudan und das ist doch hier der komische Mythos da aus nordischer Mythologie.
Ah, das Schiff von Muspel, ist doch klar, Mensch.
Das ist schon krass, also Respekt an euch auf jeden Fall.
Ja.
So, ich bezahle noch kurz.
Stimmt, ja.
Einen Euro.
Sehr schön.
Ich hoffe, dass... Wenn ihr da draußen auch alle fleißig einen Euro jetzt ins Sparbuch legen müsst, dass Christoph euch wenigstens auch allen Geld aus der Tasche gezogen hat.
Ja, ihr kennt den PayPal-Link in unserem Linktree, also her damit. So, aber genug des Geschwätzes von vor zwei Wochen.
Aber bevor wir zu den neuen Geschichten kommen, es ist ja schließlich auch ein bisschen Geburtstag. Und zu unserem Geburtstag haben wir uns etwas überlegt, was wir gerne ausprobieren wollen. Und da kommt ihr ins Spiel, denn wir wollen diese Folge ein bisschen was machen mit Sounds in den Geschichten, ein bisschen was ausprobieren. Ja, und wir wollen einfach wissen, ob ihr das gut findet, ob ihr das Gefühl habt, es gibt dem Mehrwert und vor allen Dingen, ob ihr es halt besser findet als vorher. Also schreibt uns bitte entweder an geschichtenausdemaltbau@outlook.de eine kleine Mail oder schickt uns bei Instagram eine Nachricht, kommentiert unter dem Post zu der Folge oder wir machen bestimmt auch bei Instagram nochmal eine Umfrage dazu.
Ja.
Also folgt uns bei Instagram einfach, falls ihr damit abstimmen wollt. Denn jetzt könnt ihr aktiv mitbestimmen, wie wir unser Programm hier gestalten. Das ist doch mal eine Gelegenheit.
Ja.
Also, lauscht einfach den Geschichten und sagt uns, was ihr davon haltet. Und damit gebe ich weiter an Christoph.
Oh ja.
Mit seiner ersten Geschichte von heute.
Ja, heute an. Ich bin noch gar nicht vorbereitet.
Dass wir das Jubiläum jetzt einleiten.
Ah, ja, ich habe hier noch an meinem Kuchen genascht und noch eine Kerze ausgepustet von der Die einzige Kerze.
Die eine Kerze.
Ja, ich bin sofort soweit. Und in der Zwischenzeit kennt ihr ja das Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht es euch gemütlich. Denn jetzt folgt die Geschichte Nummer 1 aus Folge 27. Das Labyrinth. 4 Etagen, 161 Räume, 47 Kamine, 17 Schornsteine und 1000 Fenster, las Clarice und steckte die zusammengefaltete Infobroschüre über das Nagant-Haus wieder in die Innentasche ihrer Jeansjacke. Eigentlich war sie sowieso überflüssig, dachte Clarice, denn sie wusste bereits alles, was man über das etwa 100 Jahre alte Haus wissen konnte. Doch an irgendetwas musste sie sich ja während der langen Fahrt zu dem mysteriösen Haus festhalten und vielleicht gab es noch ein kleines Detail, was ihr bisher verborgen geblieben war. Clarice war etwas, was man eine Architekturtouristin nannte und für ihr Hobby schon um die halbe Welt gereist. Ob Pantheon oder Petersdom, Louvre oder Eiffelturm, die Sagrada Familia, die Brooklyn Bridge oder das Bremer Rathaus, kein Weg war zu weit oder zu kostspielig, wenn es ihr darum ging, ein besonderes Bauwerk zu besichtigen. Das Nagant-Haus stand noch gar nicht so lange auf ihrer Liste. Tatsächlich hatte ihr ein Freund es vor einer Woche von dem Haus erzählt. James war genauso von beeindruckender und außergewöhnlicher Architektur fasziniert wie Clarice und hatte ein Faible für spezielle und einer breiten Masse eher unbekannteren Bauten. Denn auch wenn die Szene der Architekturtouristen nicht gerade winzig war, war es eine angenehme Abwechslung, nicht ständig von hunderten normalen Touristen umgeben zu sein, die nach einem kurzen Foto gleich zum nächsten Sightseeing-Stop auf ihrer Route hetzten. Dank James hatte Clarice schon völlig unscheinbare Häuser, Brücken oder auch Bahnhöfe entdeckt und war aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Nachdem er ihr von dem Haus erzählt und ein paar Fotos gezeigt hatte, war Clarice sofort Feuer und Flamme gewesen, das Gebäude zu besuchen. Im Internet recherchierte sie nahezu alles, was es über das Haus zu wissen gab und verspürte anschließend nur noch mehr den Drang, so schnell wie möglich nach St. Petersburg zu reisen. Also hatte sie sich kurzerhand ein paar Tage später Urlaub genommen, einen Flug sowie einen Zug gebucht und eine kleine Tasche gepackt. Jetzt, 8 Tage später, lehnte Clarices Kopf gelangweilt an der dicken Fensterscheibe des Zuges und ihre Pupillen schnellten abwechselnd von rechts nach links, während sie dabei zusah, wie die Landschaft draußen an ihr vorbeiraste. Vorfreude stieg in ihr auf. In nicht einmal einer Stunde würde sie vielleicht in eines der sonderbarsten und mysteriösesten Häuser überhaupt einen Fuß setzen. Denn die Anzahl der Fenster, Treppen, Etagen und Zimmer des Naganthauses hatten einen ganz bestimmten Grund. Bauherr und Bewohner des Hauses war der abergläubische Waffenkonstrukteur und Multimilliardär Sergei Nagant, der sich eingeredet hatte, von den Geistern derjenigen heimgesucht zu werden, die durch die Kugeln seiner Waffen getötet wurden. Um sich vor diesen bösen Geistern zu schützen, erweiterte er das Haus ständig um weitere Räume, Etagen und Geheimgänge und schlief angeblich jede Nacht in einem anderen Zimmer. Auch wurden allerlei kuriose Bauten installiert, die die Geister daran hindern sollten, einen Weg zu ihm zu finden, und das Haus wie ein Labyrinth gebaut. So gab es Treppen, die ins Nichts führten und an Wänden oder einem Abgrund endeten, Zimmer mit mehreren Scheintüren, durch die man nicht hindurchgehen konnte, und allerlei weitere seltsame Installationen. Dass Sergei bis auf eine uneheliche Tochter aus einer Affäre mit der bekannten Balletttänzerin Jekaterina Mussin keine Erben oder Nachfolger und auch kein Testament geschrieben hatte, ging das Haus, was in St. Petersburg bereits eine Art Sehenswürdigkeit war, an die Stadt. Diese verwaltete es und öffnete es ein paar Jahre später für Besucher wie Clarice, um von den Eintrittsgeldern die kostspielige Instandhaltung zu bezahlen. Clarice hatte sich ihren Trip ebenfalls ein kostspieliges Sümmchen kosten lassen. Doch da sie sonst keine besonders teuren oder zeitaufwendigen Hobbys besaß und sie nichts lieber tat, als zu reisen oder neue architektonische Meisterwerke zu besuchen, war ihr keine Entdeckung zu teuer. Und keine 35 Minuten später rollte der Zug in den kleinen Bahnhof etwas außerhalb des Stadtzentrums von St. Petersburg ein und Clary stieg in ein Taxi und fuhr die restlichen 9 Kilometer in den etwas teureren Bezirk Petrograd direkt zur Adresse des Nagant-Hauses. Als Clarice das Taxi verließ und zum ersten Mal mit ihren eigenen Augen die knapp 30 Meter hohe und bestimmt 100 Meter breite Fassade bestaunte, konnte sie es wie jedes Mal kaum fassen. Vor den insgesamt 7 Eingangstüren des Hauses wartete bereits eine kleine Gruppe Personen, die vermutlich genau wie Clarice zu den Teilnehmern der Führung gehörten, die um 13 Uhr beginnen sollte. Die meisten von ihnen waren ebenfalls Ausländer und sprachen Englisch. Nachdem sie sich alle miteinander bekannt gemacht hatten und die Gruppenleiterin, die für die Führung zuständig war, ebenfalls auf Englisch noch einmal die gesamte Geschichte des Hauses wie ein Tonband abgespult hatte, betraten sie durch die zweite Tür von rechts endlich das mysteriöse Nagant-Haus. Als die Gruppenführerin die Eingangstür hinter ihnen geschlossen hatte, bemerkte Clarice, dass die Tür, durch die sie eingetreten waren, obwohl sie von außen betrachtet ziemlich weit rechts gelegen war, nun in der Mitte der Eingangshalle lag und von den anderen sechs Türen im Inneren des Hauses nichts zu sehen war. Clarice grinste verdutzt und blickte gebannt in die Eingangshalle. Sage und schreibe, 5 Treppen schlängelten sich vom hölzernen Fischgrätenparkett aus ihren Weg in die insgesamt 4 Etagen des Hauses. Dabei bemerkte Clarice, dass eine der Treppen in den 3. Stock führte, dann jedoch eine Wendung nahm und wieder nach unten führte. Jedoch ohne Stufen, sondern wie eine glatte, hölzerne Rutsche. Ihr verdutztes Grinsen über die Eingangstür wurde bei dem Anblick noch etwas breiter und sie spürte, wie Aufregung in ihr aufkeimte. Denn wie bei eigentlich allen Besichtigungen hatte sich Clarice auch heute wieder den Plan zurechtgelegt, sich so früh wie möglich von der Gruppe abzuseilen und sich ihre eigene kleine Führung zu geben. Etwa 10 Minuten lang folgte sie brav der Gruppe und lauschte mit halbem Ohr der Gruppenführerin, die gerade die Lebensgeschichte von Sergei Nagant herunterbetete. Dann betraten sie durch eine fast 7 Meter hohe Schiebetür aus edlem Mahagoniholz das Kunstzimmer. Ein Raum, der mit düsteren Ölgemälden bis unter die knapp 10 Meter hohe Decke förmlich tapeziert war. Doch war das nicht das einzig Besondere. An den 3 gegenüberliegenden Wänden waren genau wie am Eingang des Hauses jeweils 7 Türen eingebaut. Das ist das Kunstzimmer, hörte Clarice die Gruppenführerin säuseln. Die Porträts der Männer an den Wänden sollten die bösen Geister verwirren und ihnen die Suche nach Sergei Nagant erschweren. Sie und die anderen Teilnehmer der Gruppe waren so in die Ölgemälde vertieft, dass niemand bemerkte, wie Clarice rückwärts aus dem Kunstzimmer zurück in die Galerie des 2. Stocks schlich und darauf wartete, dass die Gruppe ihren Weg fortführte. Es dauerte nicht lange, bis die Leiterin der Führung ihren mittlerweile 3. auswendig gelernten Text fertig erzählt hatte und der Gruppe bedeutete, durch die nächste Tür zu gehen. Dabei linste Clarice vorsichtig um die Ecke, um sich einzuprägen, durch welche der 21 Türen die Gruppe ging. Schließlich wollte sie sich nicht verlaufen und später ganz normal wieder zu der Gruppe stoßen. Als das Gemurmel der Gruppe hinter der mittleren, 4. Tür, der vom Eingang aus betrachteten rechten Wand verstummte, atmete Clarice erleichtert aus und wanderte gut gelaunt die Galerie herunter. Hinter wirklich jeder Ecke wartete eine neue Kuriosität. Korridore, die in Sackgassen endeten oder im Kreis führten, Treppen, die in der Mitte plötzlich nach unten führten, dann aber wiederum nach ein paar Stufen nach oben führten oder an fast schon lebensgefährlichen Abgründen endeten, wenn sie nicht durch rote Absperrseile gesichert wären. James hatte wirklich nicht zu viel versprochen. Clarice blickte auf ihre Armbanduhr und bemerkte, dass sie bereits seit einer Viertelstunde allein durch das Nagant-Haus stromerte. In leichter Besorgnis darüber, die Gruppe in diesem Labyrinth wirklich nicht mehr wiederzufinden, kehrte sie unverzüglich um. Doch der Rückweg zum Kunstzimmer gestaltete sich schwieriger als erwartet. Häufig nahm sie die falsche Abzweigung eines Korridors und kam in einer Sackgasse heraus oder öffnete eine der Scheintüren, sodass sie vor einer Wand statt vor einem Durchgang stand. 30 Minuten dauerte es, bis Clarice schweißgebadet und gestresst endlich ein zweites Mal die 7 Meter hohe Holzschiebetür des Kunstzimmers passierte und schnurstracks auf die mittlere, 4. Tür an der rechten Wand des Zimmers zuhielt. Als sie am Türknauf zog und die Tür aufschwang, blickte sie jedoch verwirrt auf die dunkelgrün gestrichene Wand des Zimmers. Verblüfft hielt sie einen kurzen Moment inne. Sie war sicher, dass die Gruppe durch diese Tür verschwunden war. Ohne lange zu überlegen, öffnete sie alle Türen an der Wand, doch auch hinter ihnen verbarg sich nur die dunkelgrün gestrichene Fassade des düsteren Kunstzimmers. Merkwürdig, dachte Clarice und drehte sich nach links, zu der Wand, die der hölzernen Schiebetür gegenüber lag. Mit einem kräftigen Ruck, sogar fast schon hektisch, zog sie auch hier, an der 4. mittleren Tür und atmete anschließend erleichtert auf, als diese mit einem lauten Knarzen aufschwang und einen niedrigen, halbdunklen Durchgang offenbarte, in dem das schummrige Licht ein paar weniger uralter Gaslampen flackerte. Die Decke des schmalen Flurs war vielleicht gerade mal halb so hoch wie die Tür, weshalb Clarice sich auf die Knie fallen lassen musste, um hindurchzukriechen. Vom Rest der Gruppe war nichts zu vernehmen und Clarice konnte ihr Herz unter der Brust pochen hören. Während sie langsam in die Richtung der schwarzen kleinen Tür am Ende des Durchganges kroch, wurde sie langsam unruhig und konnte es sich nicht vorstellen, mit einer Gruppe von bis zu 10 Personen gleichzeitig durch so einen kleinen Tunnel zu kriechen. Außerdem war sie sich immer noch sicher, dass die anderen nicht durch diese Tür geschritten waren. Als sie das Ende des Korridors und die kleine schwarze Tür erreicht hatte, stellte sie geschockt fest, dass die kleine schwarze Tür weder eine Türklinke noch einen Knauf besaß. Eine weitere Scheintür, stellte Clarice erschrocken fest. Nur die Ruhe bewahren, dachte sie, und fasste den Entschluss, einfach wieder ins Kunstzimmer zurückzukehren und von da aus durch die Galerie zurück in die Eingangshalle zu gelangen, wo sie auf die Gruppe warten würde. Die Tour dürfte ohnehin bald vorbei sein. Als sie sich jedoch umdrehte, wich das seichte Gefühl der Unruhe urplötzlich einem unangenehmen Mix aus Stress, Angst und Panik, der sich rasend schnell in ihrer Magengegend ausbreitete. Die Tür zum Kunstzimmer stand nicht mehr offen und kein Licht fiel von außen mehr in den kleinen Durchgang, der jetzt ausschließlich nur noch von dem schummrigen Licht der Gaslampen erleuchtet wurde. Panisch hastete Clarice auf allen Vieren durch den kleinen Korridor zurück, zu der Stelle, an der vor wenigen Minuten noch die Tür zum Kunstzimmer gewesen war, jetzt jedoch nur noch eine kahle, steinerne Wand den Weg versperrte. Während sie damit begonnen hatte, hysterisch um Hilfe zu schreien und gegen die Wände zu hämmern, erloschen im Korridor nach und nach die Gaslampen an den Wänden, bis es stockfinster war und auch Clarice komplett von der Dunkelheit verschluckt wurde. Währenddessen hatten sich die übrigen Teilnehmer der Gruppe wieder in der Eingangshalle des Hauses versammelt und lauschten den abschließenden Worten der Gruppenleiterin, die zum Ende der Führung die kyrillische Inschrift des Sockels zitierte, auf dem die Büste von Sergei Nagant thronte. Nur mein Blut vermag es, das Labyrinth zu durchschreiten, um mich und den Ausgang zu finden. Wer fremd oder Feind ist, wandelt auf ewig im Dunkeln. Vielen Dank, dass Sie an der Führung teilgenommen haben, meine Damen und Herren. Es war mir eine Freude, Ihre Gruppenleiterin zu sein. Spasibo. Damit verabschiedeten sich die Gruppenteilnehmer und verließen anschließend das Haus durch die offenstehende Eingangstür nach draußen, bis nur noch die Gruppenleiterin und ein ca. 25-jähriger Teilnehmer in der Eingangshalle übrig geblieben waren. Frau Mussin, ich war mir bis eben nicht ganz sicher, aber ich habe die anderen Teilnehmer beim Rausgehen gezählt. Mit mir waren es 12. Ich dachte, dass die Gruppen eigentlich immer aus 13 Personen bestehen. Und die Britin, ich glaube, sie hieß Clarice, die ich zu Beginn der Führung kurz kennengelernt habe, habe ich ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr gesehen.
Lost. Sie ist lost. Also bei mir ist direkt wieder so ein paar Sachen, kam mir bekannt vor. Zuallererst mal weiß ich zufälligerweise, dass es ein russisches Gewehr gibt, das Mosin Nagant heißt, aus Call of Duty 1 und 2.
Schlecht.
Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass es zumindest diese Person irgendwie gab. Dieses ganze Haus erinnert mich ein bisschen an so... keine Ahnung, ein Level aus Thief, einem ganz alten Spiel, wo auch die Architektur immer merkwürdiger wird, je weiter du da reingehst und so. Also generell, das hat was sehr Spielerisches von so Räumen, die so kleiner werden und sowas. Es kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Also ich habe noch nie von so einem Haus, aber ich weiß es nicht. Ich finde aber ja so einen architektonischen, das ist wie so diese, wie heißen diese Escher-Gemälde.
Ah, ja,
da musste Paradoxon. Ich, genau, ne? So musste ich, daran musste ich voll denken. Also, keine Ahnung, eine Treppe geht irgendwie hoch und endet im Nichts oder geht kopfüber und sowas. Okay, hat mir aber sehr gut gefallen. Russland. Man weiß ja nie, was die da so stehen haben.
Ja, wir werden es erfahren.
Ja, aber natürlich kann sie da vernünftig durch, weil sie ist ja Mossin. Sie ist verwandt mit dem und in Seiten.
Das ist dir auch aufgefallen.
Ja, na klar.
Herr Kliemann, Sie haben aber wirklich sehr deutlich zugehört.
Ach, ich habe doch meine Lauscher aufgestellt hier.
Und zwar, wer ist sie?
Ja, dann wahrscheinlich die Tochter der Frau oder die Frau.
Na, die, ja, wahrscheinlich uneheliche
Tochter.
Ja. Nicht schlecht.
Bam. So.
Nicht schlecht.
Klar, ich bin heute gut in Topform, bin ich heute.
Da bin ich ehrlich gesagt echt, also was heißt beeindruckt? Ich habe natürlich gehofft, dass das jemand merkt, aber freut mich, dass du da sofort, ja, so muss ich da ganz klar.
Ich dachte mir, warum, also ich hatte nämlich schon in dem Moment, als ich den Sockel vorgelesen habe, dachte ich, sie sagt, vielen Dank, ich bin bla bla bla. So. Und dann meint der andere ja so von wegen, hallo Frau Mussin. Ich so, aha, da haben wir es doch. Da ist sie doch.
Schön.
Aber cool, finde ich gut. Ich finde es immer schön, wenn man fürs Zuhören belohnt wird.
Ja. Ich wollte belohnen. Ich wollte euch die Möglichkeit geben, liebe Leute. Aber machen wir einfach weiter. Ich lehne mich jetzt zurück, nehme mir meinen Adler und trinke einen kleinen Schluck daraus. Und lausche dir, Josh.
Na gut, dann mache ich jetzt weiter mit meiner Geschichte von heute. Die heißt Komischer Besuch. Es war Freitag. Und Freitag bedeutete für alle Teenager in Lewistown immer das Gleiche. Man traf sich im Liberty, der kleinen Bar des Städtchens. Naja, vielleicht nicht ganz für alle Teenager. Denn für Lucy hieß Freitag lediglich, dass sie den Abend bei den Bensons verbringen würde, um dort Däumchen zu drehen, solange sie auf die zwei kleinen Kinder aufpasste, während ihre Eltern schön essen gingen und bis spät in die Nacht unterwegs waren. Um ehrlich zu sein, hatte sie wenig Grund, sich zu beschweren. Sie bekam $25 die Stunde und das waren immerhin fast $10 mehr, als ihre Freundin Katie fürs Babysitten erhielt. Die Bensons hatten viel Geld, das wussten alle in Lewistown. Angeblich hatte Mr. Benson viel Geld geerbt. Von wem genau, wusste wiederum niemand. Lucy hatte dadurch aber zumindest die Gelegenheit, ein bisschen Luxus zu genießen, wenn sie auf Kaylee und Liam aufpasste. Die zwei waren 7 und 9 Jahre alt und zumindest Kaylee war gut erzogen und immer höflich. Liam hingegen war ein kleiner Quälgeist. Es dauerte meist Stunden, bis er sich ausgetobt hatte und endlich müde ins Bett ging und dort auch blieb. An diesem Freitag dauerte es bis kurz nach 11, bis sich Lucy erschöpft auf das Sofa im Wohnzimmer des Erdgeschosses fallen ließ und die Stille des Hauses für einen Moment genießen konnte. Lucy atmete ein paar Mal tief durch und merkte, wie sich ihr ganzer Körper entspannte. Der anstrengende Part des Abends war geschafft. Jetzt hieß es nur noch Zeit totschlagen. Und Zeit totschlagen bei den Bensons bedeutete neben dem Fernsehprogramm immer auch, sich etwas umzusehen. Mr. Benson war bekannt für seine Vorliebe für allerlei teure Kuriositäten und merkwürdige Memorabilia. Und für Lucy war es schon fast eine Art Tradition geworden, freitags durch das Haus der Familie zu stöbern, wenn alles ruhig war, und nach neuen Anschaffungen des Exzentrikers zu suchen. Zu ihren letzten Funden gehörten bemalte Straußeneier, ein ausgestopfter Pfau und ein ganzer Haufen kleiner, bunter geschnitzter Figuren. Klar, alles hässlich wie die Nacht, aber Lucy musste schließlich auch nicht mit dem ganzen Kram hier wohnen. Für sie war das immer wie ein Gang durch ein Museum der Merkwürdigkeiten. Lucy streckte sich noch einmal, um die beginnende Müdigkeit abzuschütteln, stand auf und machte sich aufmerksam auf die Suche nach Neuzugängen. Minutenlang ging sie durch das Erdgeschoss, doch bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie ein paar antike Dosen und etwas, das wie eine alte Stiftsammlung aussah, fand sie nichts, von dem sie nicht zumindest relativ sicher war, es beim letzten Mal auch schon dort gesehen zu haben. Sie war beinahe schon etwas enttäuscht, doch dann fiel ihr das Gästezimmer im ersten Stock ein. Oft lagerte Mr. Benson dort einige der neuen Kuriositäten, bis er einen Platz für sie fand. Hastig und dennoch leise bewegte sich Lucy zu der großen Treppe und schlich sie empor. Tastete sich durch den nur leicht erleuchteten Flur an den Zimmern der Kinder vorbei, bis sie am Gästezimmer angekommen war. Vorsichtig und langsam öffnete sie die Tür. Sofort schlug ihr ein kalter Luftzug entgegen und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Sie trat leise einen Schritt in das Zimmer und schaltete das Licht an. Sofort fiel ihr Blick auf das weit offene Fenster. Kein Wunder, dass es hier so zugig war. Mrs. Benson musste vergessen haben, es zu schließen, bevor sie wegfuhren. Mit ein paar schnellen Schritten war Lucy am Fenster, zog es zu und verschloss es fest. Als sie sich vom Fenster wegdrehte, zuckte sie so heftig zusammen, dass sie gegen die Wand knallte und zu Boden fiel. In der Ecke der gegenüberliegenden Wand saß ein Clown. Ein lebensgroßer Clown. Lucy traute ihren Augen nicht. Von all den Dingen, für die Mr. Benson bislang sein Geld aus dem Fenster geschmissen hatte, war das ja mit weitem Abstand das hässlichste und abstoßendste. Ein riesiger Clown. Wirklich? Lucy rappelte sich langsam wieder auf und eine Mischung aus Ekel und Neugier kam über sie. Vorsichtig trat sie einen Schritt heran. Die Figur saß breitbeinig auf einem alten Polsterstuhl, den Lucy schon von früheren Besuchen bei der Familie kannte. Sie trug ein Kostüm, zur Hälfte rot, zur anderen Hälfte rot-weiß gestreift, mit Puscheln in weiß und blau drauf. Sie ging noch einen Schritt heran. Das Gesicht war komplett in weiß, mit nur zwei blauen Flächen um die starrenden Augen, die fast wirkten, als würden sie Lucy verfolgen, und einem großen, breiten, roten Grinsen über den Mund gemalt. Der Mund an sich lachte jedoch nicht. Es war eher ein stoisches, grimmiges Lächeln. Langsam hob Lucy ihre Hand. Hässlich war die Figur ja schon, aber auch verdammt realistisch. Sie wollte gerade mit ihren Fingern das Gesicht der Figur berühren, da fiel ihr etwas in ihren weiß behandschuhten Händen auf. Es war eine kleine, verzierte Holzschatulle. Lucy kniete sich hin, um sie sich genauer anzuschauen. Erst dachte sie, die Schatulle wäre fest an den Händen des Clowns befestigt. Doch als sie vorsichtig daran zog, glitt sie zu ihrer Überraschung leicht aus den samtenen Händen. Fasziniert untersuchte Lucy das Holzkästchen. Aufwendige Verzierungen schmückten das dunkelbraune Holz, die Ecken waren mit Kupfer bedeckt und sogar kleine Gravuren zogen sich über die Seiten. In der Mitte der Vorderseite steckte ein kleiner Schlüssel. Mit vor Vorfreude leicht zitternden Fingern drehte sie vorsichtig an dem Schlüssel und hob den Deckel. Darunter befand sich in der Mitte eine kleine runde Scheibe mit Löchern. Daneben war ein kleines Schlüsselloch. Das muss eine Spieluhr sein. Lucy nahm den Schlüssel aus dem vorderen Schloss und tatsächlich, er passte auch in das Loch oben. Vorsichtig zog sie die Spieluhr auf und lauschte. Als die Musik abrupt stoppte, war es, als wäre Lucy wie aus einem Traum erwacht. Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sie sich orientierungs- und zeitlos. Wie lange hatte sie hier gehockt? Waren es Sekunden oder Minuten? Noch immer leicht irritiert schaute sie auf die Spieluhr, die noch immer in ihren Händen lag, und klappte sie wieder zu. Außerdem ließ sie das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Ihre Nackenhaare stellten sich wieder auf. Was war eigentlich mit den Kindern? Sofort hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie hatte wer weiß wie lange hier bei diesem hässlichen Gruselclown gehockt und dabei vollkommen vergessen, dass sie eigentlich zum Babysitten hier war. Sie nahm die Spieluhr und schob sie vorsichtig wieder in die Hände der Figur. Doch komischerweise war der Abstand zwischen den beiden Händen so groß, dass die Spieluhr gerade noch so dazwischen passte. Sie hätte schwören können, das Kästchen wäre vorher fester in beiden Händen gewesen. Naja, hatte sie sich wohl getäuscht. Wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken, als ob sie jemand beobachten würde. Das war bestimmt wegen diesem verdammten Clown. Noch immer etwas benommen stand sie auf und entfernte sich langsam rückwärts von der Figur, deren Augen nach wie vor an den Raum starrten und wie bei einem Bild immer Lucys Bewegung zu folgen schienen. Mit einem letzten, von Ekel erfülltem Schüttler löschte Lucy das Licht und schloss die Tür. Leise schlich sie über den Flur zu den Zimmern von den Kindern Liam und Kaylee, die wie immer, wenn Lucy hier auf sie aufpasste, einen kleinen Spalt geöffnet blieben. Vorsichtig steckte sie den Kopf durch die Tür, doch die beiden Kinder schliefen noch immer tief und fest. Beruhigt atmete Lucy noch einmal tief durch. Langsam ging sie wieder die Treppe hinunter, doch der Anblick des Clowns ließ sie einfach nicht los. Noch immer spürte sie förmlich die Blicke der lebensgroßen Gestalt auf sich. Sie setzte sich wieder auf das große Sofa im Wohnzimmer, doch auf einmal kam ihr der Raum so groß und leer vor. Wieder und wieder drehte sie sich um, weil sie das Gefühl überkam, jemand oder etwas könnte hinter ihr stehen. Doch da war nie etwas. Etwas Ablenkung würde ihr gut tun, dachte sich Lisa und schaltete leise den Fernseher im Wohnzimmer ein, stets darauf bedacht, die Kinder durch die Lautstärke nicht zu wecken. Doch alle paar Minuten stellte sie den Fernseher stumm und horchte in die Stille des Hauses. War da nicht etwas? Lucy schloss die Augen, um sich besser auf die Geräusche zu konzentrieren. Ihr war, als könne sie noch immer die Melodie der Spieluhr hören. Lucy wurde zunehmend nervös. Sie hatte ja schon etliche Abende verbracht, aber noch nie hatte sie sich so unwohl gefühlt wie jetzt. Noch nicht mal am ersten Tag. Noch immer schwirrte ihr die Melodie der Spieluhr im Kopf herum und noch immer plagte sie das Gesicht des Clowns und das Gefühl, wie seine Augen ihr folgten. Dann auf einmal ein Knacken auf der Treppe. Mit einem kreischenden Schrei fuhr sie zusammen und drehte sich um. Nur um Kaylee und Liam auf der Treppe zu erkennen. Die beiden Kinder schauten verschlafen etwas verdutzt zu Lucy herüber, die versuchte, ihr panikverzerrtes Gesicht mit einem zwanghaften Lächeln zu überdecken. »Lucy, wir können nicht schlafen, die blöde Musik hört nicht auf.« Musik, dann hatte sie es sich doch nicht eingebildet. Die kleine Spieluhr konnte unmöglich noch immer laufen, oder etwa doch? Sie sagte den beiden Kleinen, sie würde sich darum kümmern und brachte sie wieder ins Bett. Dann ging sie wieder zu der Tür vom Gästezimmer, hinter der es jedoch vollkommen still war. Sie atmete ein paar Mal tief durch, öffnete die Tür und schaltete das Licht an. Obwohl sie dieses Mal auf den Clown vorbereitet war, zuckte sie bei seinem Anblick erneut zusammen. Er saß da mit überkreuzten Beinen auf seinem gepolsterten Stuhl und sah so fürchterlich aus wie eh und je. Doch als Lucy ihren Blick von dem traurigen Grinsen nach unten wandte, fanden ihre Augen keine Schatulle in seinen Händen. Sie schaute sich im Raum um. Nichts. Keine Spieluhr, weit und breit. Liam. Sie hätte es gleich wissen sollen. Der kleine Bengel hatte sie wieder mal reingelegt. Von wegen, sie könnten nicht schlafen. Mittlerweile eher aufgebracht als ängstlich, stapfte sie zu dem Zimmer von Liam und befahl ihm lautstark, die Spielchen gefälligst sein zu lassen und ihr die blöde Spieluhr wiederzugeben. Doch Liam schaute sie verdutzt und unschuldig dreinblickend an. Und egal wie oft sie forderte, dass er ihr sage, wo das Holzkästchen ist, erwiderte der kleine Junge ebenso oft, dass er nicht einmal wüsste, wovon sie redete. Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Dann werde ich eben deinen Eltern davon erzählen müssen. Mit diesen Worten schaltete Lucy das Licht in Liams Zimmer wieder aus und ging genervt Richtung Treppe. Sie hatte genug. Noch immer aufgebracht, setzte sie sich ein weiteres Mal auf das Sofa im Wohnzimmer. Vielleicht war Babysitten doch nicht das Richtige für sie. Zumindest nicht hier. Und sie konnte dieses verdammte, unwohle Gefühl einfach nicht abschütteln, seit sie zum ersten Mal in die Augen dieser widerlichen Figur geschaut hatte. Plötzlich klingelte Lucys Telefon. Es war Mr. Benson. Hey Lucy, wir wollten nur mal kurz checken, ob zu Hause alles okay ist. Hallo Mr. Benson. Ja, hier ist alles okay. Liam hat ein paar Schwierigkeiten gemacht und... Und was? Hakte Mr. Benson nach einer kurzen Stille nach. Ach, schon okay. Ist ein bisschen albern. Mir hat die Figur mit der Spieluhr im Gästezimmer nur ein wenig Angst eingejagt. Figur? Fragte Mr. Benson etwas verwirrt. Ja, der riesige Clown, Sie wissen schon. Die Puppe. Lucy, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich besitze keine Clownspuppe. Warten Sie, ich schicke Ihnen ein Foto davon, dann wissen Sie, was ich meine. Lucy stand mit dem Handy in der Hand vom Sofa auf und ging erneut zum Gästezimmer. Doch als sie die Tür öffnete, schlug ihr erneut ein eiskalter Wind entgegen. Das Fenster stand wieder offen. Und noch bevor sie es schließen konnte, fiel ihr Blick auf den gepolsterten Stuhl in der Ecke des Zimmers. Den leeren Stuhl. Auf diesem lag nur noch die kleine Spieluhr und spielte leise ihr kleines Lied.
Du aber sehr gut geschrieben.
Findest du gut?
Ja.
Sehr schön.
Also ich habe die ganze Zeit noch darauf gewartet, dass irgendwann der Satz kommt, das Grinsen von Ohr zu Ohr.
Ich habe beim Schreiben tatsächlich, musste ich an den Satz denken auch.
Die erste Clownsgeschichte in unserem Podcast. Wenn man
Stimmt.
den Narren mal weglässt, also diese Puppe da.
Ja, aber es ist wirklich der erste Clown.
Das ist der erste Clownsgeschichte.
Komisch, dass wir so lange durchgehalten haben, ohne Clowns einzusetzen.
Tatsächlich. Obwohl wir beide It geguckt haben.
Und du hast in deinem, vor dem Spiegelkabinett war eine große Clowns, so ein Gesicht zumindest.
Stimmt, ja.
Wir haben es mal eingestreut, aber es war noch nie der Protagonist, der Antagonist unserer Storys.
Ja, wurde es dann aber ganz plötzlich ganz unangenehm.
Ja.
Bei den Bensons. Und auch für mich hier bei den Klimans und
Steinmetzens.
Steinmetzens.
Das klingt wie bei den Hobbits. Stolzfußens und Steinmetzens.
Ja, heieiei. Der Clown. Also es ist ja ein Lob, wenn ich sage, dass die Geschichte am Ende sehr unangenehm wurde. Und ich da wirklich so ein bisschen so ein Bauchziehen gekriegt habe.
Das ist perfekt. Das, so ein Bauchziehen, mehr kann man nicht wollen.
Ja, doch, hat mir gut gefallen. War auch ein gutes Pacing für so eine Geschichte.
Ja? Ja. Gut. Ich hatte Angst, dass es sich in der Mitte etwas zieht.
Nee.
Cool. Hast du diese sogenannte Pogophobie?
Angst vor Clowns?
Ja.
Nee, aber ich finde, also nicht so wie jetzt, also ich habe auf jeden Fall Thalassophobie, das wissen wir ja schon mittlerweile alle.
Ja.
Aber ich finde Clowns auf jeden Fall nicht geil.
Ich finde Clowns, also ich finde halt dieses klassische, auch wie man sich einen Clown vorstellt, dieses Geschminkte, auch wie man es halt aus S und sowas kennt, finde ich super widerlich. Auch diese klassischen Kostüme finde ich super widerlich. Ich habe ja mal ein paar Mal jetzt für Roncalli, den Zirkus, gearbeitet.
Naja, stimmt.
Und die haben mega coole Clowns. Also die haben erstmal halt so ein...
Das kann ich sogar bestätigen, weil ich war schon mal Zuschauer bei Roncalli. Ah,
ja. Ich finde, also wirklich, die haben entweder, ein paar Mal waren es so russische Duos zum Beispiel, die machen richtig lustigen Slapstick so, den ich tatsächlich auch ganz witzig finde. Oder halt, die haben ja diesen einen Bekannten, dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Blaue, der so ein edler Clown ist, so ein italienischer edler Clown mit so Seifenblasen.
Der war
und so
auch
weiter.
Immer auf dem Cover, ne?
Genau, ja. Und das sind so coole Arten, finde ich. Also ich finde tatsächlich dadurch, das hat mir jetzt nicht die Angst davor genommen, ich finde einfach immer noch, so ein gruseliger Clown ist halt scheiße gruselig. So, also wenn man so ein Ekel-Horror-Clown...
Ja, so in so einem räudigen Wanderzirkus, wo der Eintritt 1,50 kostet und der Esel irgendwie schon
so seit
Kostüm. 10 Jahren die besten Jahre hinter sich hatte.
Dann hat die so ein schlechtes Kostüm und so verschmierte Schminke oder sowas. Und das wird dann schon echt ganz schnell ganz eklig. Aber es gibt halt auch geile Clowns, so muss man mal dazu sagen. Die halt einfach nicht so aussehen, wie man sich einen Clown klischee-mäßig vorstellt.
Ja, aber ich finde immer so, wenn die so überzeichnet sind, dann finde ich die gruselig. Also wie so dieser It-Clown aus dem Original mit
Tim Curry.
Mit Tim Curry, genau. Ja. Der sieht fies aus. Ja. Also der neue It-Clown sieht halt...
Ist ein Horror-Clown. Ja, das ist ein Klischee. Der könnte auch animiert sein, finde ich.
Genau. Aber der aus dem Original, alter Schwede, den fand ich wirklich... Mhm. Und ich habe den auch in sehr jungen Jahren geguckt, was, sage ich mal, meine Pogophobie jetzt, ich habe sie nicht, aber nicht, ist unbedingt auch nicht die besser gemacht hat. Nee, aber Clowns ist gar nicht meins. Aber ich bin auch nicht mehr so ein Zirkustyp.
Ich glaube ja übrigens, für ein Remake von It wäre Jim Carrey viel besser gewesen. Und ich glaube halt, wenn der nicht so kasperlich ist.
Ja, ich fand Skarsgård aber ganz gut.
Der war auch gut, aber sie haben den halt versaut, dadurch, dass sie den halt immer, es ist ganz animiert.
Und die hätten es auch mit Jim Carrey versaut, wenn das Drehbuch scheiße ist.
Ja, okay, stimmt, ja. Ja, eigentlich wäre das schon gut gewesen, wenn sie den mehr hätten machen lassen.
Also, das Ding ist ja, der Charakter hat ja schon, das Drehbuch und der Charakter und die Story, das gibt's ja. Das ist ja von Stephen King. Also, die haben sich ja dann bewusst dazu entschieden, den so zu überzeichnen.
Ach, das ist so scheiße.
Das fand ich irgendwie. Und ich finde aber, dass er den gut gespielt hat. Also, so mit seinen, Alter, mit diesem Augen,
ja, das kann er
und
wirklich machen.
Mimik,
ne?
Und so, ja, das haben die schon geil. Das hat er schon krass geil gemacht.
Und stimmt, er kann diesen Mund und diese Augen kann er wirklich selber machen, ne?
Ja. Das hat er auch bei so diesen ganzen Late-Night-Shows immer gemacht und so. Ja, wir haben ja den zweiten auch im Kino geguckt, ne?
Ja, haben wir auch schon mal erzählt hier, glaube ich, irgendwo, dass wir das einfach richtig beschissen fanden. Ja.
Deswegen, wie ihr schon merkt, sind wir nicht die allergrößten Fans von Clowns.
Nein.
Deswegen wird wahrscheinlich auch auf unserer Geburtstagsparty später, die wir natürlich nur mit zwei Haushalten zu zweit machen, kein Clown eingeladen sein.
Wir haben auch zu unserem Geburtstag übrigens schon einige vorträgliche Geschenke bekommen.
Haben wir das?
Ja, tatsächlich.
Also ich muss ja, bevor du mir die zeigst, die Geschenke, muss ich noch einmal eben hier erzählen, dass Josh sich hier auch entweder keine Kosten und Mühen gescheut hat.
Stundenlang in die Küche gestellt.
Genau, oder seine Zeit geopfert hat, um uns einen exquisiten Kuchen, ach was, eine exquisite Torte zu backen, die ihr selbstverständlich auch noch zu sehen bekommen werdet.
Ja.
Yam, yam.
Ganz
zwar sind meine
delizios.
Zähne jetzt ein bisschen schwärzer.
Ja,
aber
zig Löcher drin.
Genau.
Und Diabetes verlangt mein Bein. Aber
worth it.
Es war doch immerhin schön anzusehen.
Ja, aber erzähl mir mehr. Zeig mir die ganzen Geschenke, um die es geht. Soll ich dir beim Auspacken helfen?
Du kannst mir helfen, hier zu erklären, was wir bekommen haben. Und zwar haben auch in den letzten zwei Wochen uns wieder einige von euch unterstützt. Und zwar haben wir vier neue Patreon-Mitglieder zu begrüßen. Und zwar sind das einmal Vanessa, Swantje, Wiebke und HDSDT-Läppli, was auch immer.
Ich weiß AKA nicht, Robin.
AKA Robin. Vielen, vielen Dank an euch vier, dass ihr unserem Patreon gejoint seid.
Ja, und auch unsere Sally-Familie wächst und gedeiht, denn unser neues Mitglied Tanja ist auch herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du uns monatlich unterstützt. Vielen Dank.
Und auch bei PayPal sind wieder ein paar Geschenke eingetrudelt. Und zwar von Saskia, Christine, Sabine, Florian und Johanna.
Und von Julia, Jennifer, Christine und Kati. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns unterstützen. Das ist wirklich super, super nett.
Falls ihr auch Teil der Patreon- oder Steady-Familie werden möchtet oder uns einmalig mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Denn wir haben für euch diese Links, auf denen ihr das tun könnt, in einem Linktree gesammelt, welchen ihr in unserer Instagram-Bio findet, in unserer Twitter-Bio oder in den Shownotes zu jeder Folge. Da ist ein Linktree drin, da könnt ihr raufgehen, da sind die Links zu Patreon und Steady und PayPal und dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr tun möchtet. Und da würden wir uns natürlich auch, wenn wir keinen Geburtstag haben, sehr drüber freuen.
Und falls ihr euch fragt, wie dieser wunderbare Kuchen von mir denn aussieht, dann folgt uns doch bei Instagram. Denn bei Instagram posten wir immer Informationen zu dem Podcast und zu allem drumherum. Dort wird zum Release der Folge ein Bild sein, wo drunter ihr schreiben könnt, ob ihr glaubt, dass die Geschichten von uns wahr oder falsch sind. Dort wird auch in den nächsten Stunden und Tagen ein Bild von unserer wundervollen Torte auftauchen. Und auch Abstimmung zum Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen, ob wir diese Geräusche, wie wir sie heute benutzt haben, weiter benutzen sollen oder nicht. Wenn ihr mitbestimmen wollt, wenn ihr mitgestalten wollt, dann folgt uns bei Instagram und guckt in unsere Stories.
Ein weiterer Grund, warum ihr uns auch bei Instagram folgen solltet, ist auf jeden Fall die tolle Funktion, dass man Stories erstellen kann und vor allem man in diesen Stories andere Instagram-Accounts teilen kann. Und das ist besonders toll, wenn man anderen Leuten einen Podcast empfehlen möchte, wie zum Beispiel unseren, Denn da freuen wir uns natürlich sehr, wenn noch viele andere Menschen in den Geschmack kommen, diesen wunderbaren Podcast zu hören. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall tun, falls ihr uns dort folgen möchtet. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Chance und Möglichkeit, falls ihr bei iTunes unseren Podcast hört oder einen iTunes-Account habt, uns dort zu bewerten. Denn das hilft auch anderen Leuten dabei, sich für diesen unsagbar guten Podcast zu entscheiden und auch Teil dieser tollen Community zu werden. Also, ihr gewinnt auch, wenn ihr das tut, was wir euch sagen.
Und falls ihr uns sonst irgendwie Feedback zukommen lassen wollt oder Empfehlungen für uns habt, was Geschichten angeht oder sonst irgendetwas, geschichtenausdemaltbau@outlook.de ist die Mail, wo all dieser Kram hinkommt.
Genau, und das können wir euch auch nochmal sagen. Also das ist, da kommt sehr viel. Und wir lesen das auch alles.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal an alle Menschen bedanken, die in der Vergangenheit jetzt auch bis zu der letzten Folge uns da wieder ganz viel geschrieben haben. Also wir haben Feedback bekommen, wir haben Hörergeschichten bekommen, wir haben sogar, das finde ich immer noch echt wirklich abgefahren, Leute, die uns, die neu sind sozusagen, die den Podcast neu hören und dann noch einfach ihre Meinung so zu so alten Folgen abgeben per E-Mail, das finde ich total toll. Also mich freut es total.
Ja.
Obwohl man einfach ja die neue Folge hören könnte, weil sie gibt es ja schon. Aber ne, dann trotzdem, das finde ich super.
Dass man immer mal so einen Stand kriegt von Leuten, die so, wo du merkst, die hören es gerade von Anfang an durch und sind jetzt so irgendwo in der Mitte und sowas, das macht total Spaß.
Ja, also schreibt uns wirklich gerne, wir lesen das alles und schreiben in der Regel, versuchen wir auch alles zu beantworten. Genau, also werdet da nicht müde und wenn euch irgendwas auffällt, was euch nicht gefällt, was euch gefällt, dann immer her damit. Da freuen wir uns.
Ja. Und damit noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die bis hierhin zugehört haben und alle, die uns dieses letzte Jahr supportet haben, uns gehört haben, uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank an euch. Das macht unglaublich viel Spaß mit euch.
Da möchte ich mich anschließen, denn dieser Podcast ist auch, dass es ihn überhaupt jetzt, sage ich mal, noch in der Form immer noch so gibt, liegt auch, glaube ich, ein Stück weit an euch, weil wir natürlich hier viel Zeit reinstecken und ich glaube, wenn sich da irgendwie nach einem halben Jahr das 10 Leute gehört hätten, dann hätten wir vielleicht gesagt, naja, komm, das ist ein bisschen zu viel Arbeit mit Vollzeitjob und so, aber es werden immer mehr und es sind auch einfach Leute von Anfang an noch mit dabei, die seit Folge 1 kommentiert haben, die immer noch kommentieren. Leute, wir sehen eure Kommentare.
Ja,
glaubt nicht, dass wir euren Namen nicht erkennen. Von daher, Grüße gehen raus. Und das macht uns einfach froh, dass ihr uns hört und echt, ich finde das immer so ein komisches Wort, das so in den Mund zu nehmen, aber ja, so ein bisschen so treue Fans irgendwie.
Ja.
Und das macht mich persönlich echt auch stolz und ich freue mich da sehr drüber und freue mich, dass wir so eine tolle, treue Community haben, die anscheinend sehr viel Spaß hat, mit uns auch mitzurätseln, weil wir ja auch rätseln in den Folgen.
Ja.
Und ja, also vielen Dank an euch und viel Liebe.
Und dann würde ich sagen, aufs nächste Jahr und bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau. Schreiben oder willst du Teenager schreiben? Jugendliche, aber nicht für alle Jugendliche. Das klang irgendwie...
Jugendlichen, achso.
Ja, das klang irgendwie...
Ja, Twin Teenager ist vielleicht besser, ne?
Ja, vor allem, wenn es in Lewistown ist und...
Ja, na gut.
Liberty.
Das ist Liberty. Na gut, okay.
Oder Heranwachsenden.
Halbstarke. Wie sagen wir nochmal, früher gab es dieses Teenager-Teenager und Kaffeebeißer.
Ich habe wirklich Teenager gesagt, ne? Bei,
ich wusste halt nicht, dass das Teenager heißt.
Ich auch nicht.
Ja, okay.
Ich auch nicht. Also bei Pokémon damals.
So, Teenager, ja.
Da gab es halt diesen Gegner.
Ich weiß nur, dass man auch in Deutschland für Leute, die wussten, es ist Teenager, die haben gesagt Teenager und Kaffeebeißer, weil es halt witzig ist.
Was ist Kaffeebeißer?
Ja, Tee, Nagen, Kaffeebeißer.
Oh Gott, da muss ich aber ganz dringend jetzt ganz schnell los. Also.